Das Lied fand ich gerade richtig klasse. Ich kannte das noch gar nicht wirklich. Aber eigentlich habe ich gedacht, als wir das gesungen haben, wenn das jeder jetzt von Herzen gesungen hat und umsetzt, dann brauche ich gar nicht mehr predigen. Dann können wir früher nach Hause gehen. Ja, wir sind ja in der. Nee, das ist noch ein bisschen zu früh. Genau. Wir sind ja in der Reihe, oder ihr seid in der Reihe, wir waren ja nicht dabei, vom 1. Korinther jetzt im letzten Kapitel angelangt. Und es ist ein interessanter Text, ganz kurz. Ich glaube, es ist mein kürzester Predigtext, den ich je hatte. Aber spannend, guter Text. Also viele von euch wissen, dass wir im Ausland lange Zeit unterwegs waren und immer wieder sind. Und da haben wir neben diversen asiatischen Sprachen auch viel in Englisch gearbeitet und kommuniziert. Und eigentlich hatte ich immer gedacht, ich kann diese wunderschöne Sprache einigermaßen. Aber je mehr ich in Englisch geredet habe, habe ich gemerkt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Weil Englisch hat einfach eine unglaubliche Fülle an wunderschönen Idiomen und Redewendungen und Sprichwörtern und so. Manche davon sind ähnlich wie im Deutschen, andere nicht. Und eine davon ist der Ausdruck Grow up. Grow up. Ja, also das wird oft gesagt mit leichten Augenrollen oder mit einem etwas aggressiven Unterton im Sinne von werd doch endlich erwachsen. Also dann, wenn man den anderen, gegenüber, den Gesprächspartner ein bisschen kindisch findet. Und dann habe ich nach einer Illustration für dieses Grow Up gesucht, habe das gegoogelt, wie man das heute so macht. Brockhaus geht ja nicht. Und da fiel mir interessant auf, dass die meisten Treffer bei Google, wenn man werd erwachsen oder Grow Up googelt, sind negativ besetzt. Ja, dann kommt eben hier, ich möchte nicht erwachsen werden oder werd nicht erwachsen, das ist eine Falle, pass auf. Ja, also als wenn erwachsen werden was Schlimmes und was Negatives ist und als wenn es ein Ideal wäre, irgendwie ewig Kind zu bleiben. Ja? Aber ich habe auch einen positiven Aspekt gefunden, nämlich eine Werbung von einem bekannten Autohersteller. Und zwar haben die eine ganze Werbeserie mit Slogans gehabt. Hier steht Grow up, rest on Sundays. Also ruh dich am Sonntag aus. Oder andere waren dann, seid gute Eltern, verbring mehr Zeit mit der Familie. Habe ich gedacht, ach wie nett, ich weiß zwar nicht, wie der Autohersteller auf solche Slogans kommt, aber die gefallen mir gut. Ich kann mir die Autos leider trotzdem nicht leisten. Aber also dieses Erwachsenwerden kommt uns immer wieder, selbst in der Werbung und so, entgegen. Und eben auch hier beim Paulus. Im Schlussbrief vom Korintherbrief, im Schlusskapitel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so durch den ganzen Brief gelesen habt und dann am letzten Kapitel ankommt. Also mir kommen diese letzten Kapitel immer ein bisschen dröge vor. Ja? Da sind dann lange Listen von Leuten, grüß den und grüß den und grüß den, die kenne ich alle nicht. Oder Reisepläne, ja, also und bring mir den Mantel noch mit und so. Also es sind dann so Sachen, da kann ich nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, oft. Aber hier in diesem letzten Kapitel vom 1. Korintherbrief, da kommen mittendrin plötzlich diese zwei Verse vom Predigttext von heute mit fünf klaren Aufforderungen. Ganz, ganz kurz. Und je länger ich mich mit dem Text befasst habe, umso mehr habe ich gemerkt, das ist kein Zufall. Das ist keine Panne, dass diese Verse ausgerechnet da inmitten von diesen ganzen Grußlisten und Reiseplänen stehen. Der Paulus, der macht offensichtlich ganz am Schluss lenkt er die Aufmerksamkeit seiner Leser nochmal auf die wichtigsten Punkte, die er vorher in 16 Kapiteln ausführlich dargelegt hat und jetzt nochmal ganz, ganz kurz und knapp nochmal zusammenfasst. Ihr habt den Brief jetzt, ich weiß gar nicht wie viele, lange, lange Monate, ne, ja, durchgemacht von Sonntag auf Sonntag und da ist ja viel Kritik drin. Paulus spricht da viele Missstände an und so. Und ganz oft geht es da eben auch um geistliche Unreife. Paulus will, dass sie wachsen und dass sie nicht unreif, nicht geistliche Kinder bleiben. Und jetzt ruft der Paulus sie also auf, grow up, werdet erwachsen in dieser kurzen Zusammenfassung. Und da steht, ich lese euch den Predigttext vor, wie gesagt, sind im Griechischen tatsächlich nur ein paar Wörter. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark und alles bei euch geschehe in Liebe. Also, werdet endlich erwachsen, sagt der Paulus hier. Praxistipps für geistliche Reife. Und ich möchte mit euch jetzt ganz kurz diese 5 Aufforderungen angucken. Der erste ist, seid wachsam. Der Ausdruck, diese Aufforderung, seid wachsam, ist dem geübten Bibelleser gut bekannt aus den Evangelien. Da geht es oft im Zusammenhang mit der Endzeit darum, wir sollen wachsam sein. Es gibt Verführungen, Jesus wird bald wiederkommen und Jesus ruft uns immer wieder in Zusammenhang mit seinen Endzeitreden und so auf, wir sollten wachsam sein und bereit. Aber Paulus gebraucht dieses Wort hier meiner Meinung nach an dieser Stelle in einem etwas anderen Kontext und auch in einer anderen, nicht im Zusammenhang mit der Endzeit, wie auch an anderen Stellen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte, kurz vor seiner Verhaftung, verabschiedet er sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus, in Apostelgeschichte 20. Und da schreibt er oder sagt er das hier: Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang und Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also hier ist jetzt nicht der Fokus auf Endzeit, hier ist der Fokus auf, passt auf, da sind Leute, die verbreiten falsche Lehren und die wollen die Gemeinde spalten. Und das sind Menschen, reißende Wölfe nennt er sie hier, vor denen müsst ihr euch vorsehen. Und Petrus, auch wieder am Ende seines Briefes, wir hatten gerade schon den Wochenspruch aus 1. Petrus 5, da schreibt er hier auch in 1. Petrus 5, Vers 8, in dem gleichen Kontext, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist der gleiche Ausdruck, ja? Seid wachsam, seid wach. Da geht es um Irrlehrer, um Gemeindespalter, um Streit und hinter all dem der Teufel, der die Gemeinde zerstören will. Das sind die Gefahren, von denen der Paulus die ganzen Kapitel im 1. Korinther auch geschrieben hat. Und deswegen ruft er hier die Gemeinde am Schluss nochmal auf, Leute, seid wachsam, seid nüchtern. Schlaft nicht ein, die Feinde Jesu, die schlafen ja auch nicht. Der Teufel schläft nicht, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe. Und in Kapitel 3, den habt ihr dann schon gehabt, aber vielleicht nochmal zur Erinnerung, da hat Paulus geschrieben, 1. Korinther 3, zu euch, Brüder, konnte ich bisher nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Denn in Bezug auf Christus wart ihr noch wie Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch von eurem Ich bestimmt. Solange Eifersucht und Streit unter euch herrschen, beweist ihr ja nur, dass ihr eigensinnig seid und euch wie die anderen Menschen benehmt. Ja, also dieses Thema geistliche Reife, geistliches Wachstum, seid doch nicht wie Kinder, werdet erwachsen, das zieht sich wirklich durch den ganzen Korintherbrief. Und auch in Kapitel 14, das ist bei euch dann noch nicht so lange her, steht das, seid doch nicht Kinder im Verstand, Geschwister. In der Bosheit sollt ihr wie kleine Kinder sein, also unerfahren, aber im Verstand seid erwachsen. Also alles klingt ziemlich hart. Ja? Ich meine, keiner möchte diesen Satz hören, werd doch endlich erwachsen und du bist noch wie ein kleines Kind. Ja? Aber der Paulus, der sagt hier, bei euch Korinthern ist das Hauptproblem geistliche Unreife. Ja? Das Problem bei den Korinthern, das habt ihr wahrscheinlich auch in euren Predigten schon gehabt, ist ja, diese geistliche Unreife kommt dann daher im Mäntelchen von besonderer Geistlichkeit. Das ist dann besonders problematisch. Wenn Paulus redet da ja auch im Römerbrief, im Korintherbrief von den Starken und den Schwachen. Und die Schwachen, das sind die, die sich aber sehr aufplustern, die meinen, sie wären besonders geistlich, die stolz auf ihre Geistesgaben sind, die stolz auf ihre Leistungen oder sonst irgendwas sind und dadurch dann Streit und Spaltungen provozieren. Und da gehen bei Paulus die Warnleuchten an und dann sagt er, werdet endlich erwachsen, seid wachsam, schlaft nicht ein, passt auf, die Gemeinde ist in Gefahr. Und geht den Tricks vom Teufel nicht auf den Leim. Wenn man sich das anguckt, die Zeitform, in der das hier geschrieben ist, er sagt ja nicht, wacht auf, sondern er sagt, seid wachsam oder bleibt wachsam. Da geht es um eine dauerhafte Einstellung, einen dauerhaften Zustand der Wachsamkeit. Und da musste ich dann an, ich habe überlegt, wie kann ich euch das bildlich machen? Und da fielen mir die Erdmännchen ein. Die Erdmännchen, die sind unglaublich süß, oder? Da könnte man, wenn man im Zoo ist, gar nicht, will man da gar nicht mehr weg, ich jedenfalls nicht. Und die machen ja ständig die stehen dann da so und machen den Eindruck dieser dauerhaften Wachsamkeit. Ja, die stehen ständig und sind ständig. Wobei ich habe dann ein Video gefunden, da schläft ein Erdmännchen im Stehen tatsächlich ein. Das ist noch süßer. Aber eigentlich, also einer von der Truppe ist irgendwie immer so auf dieser Haltung und guckt sich ständig um. Warum? Die sind so klein, die sind natürlich sehr gefährdet. Ja, da gibt es viele, die ganz lecker finden wahrscheinlich und die gerne mal verspeisen möchten. Und deswegen lauern da überall Gefahren. Und Paulus' erster Praxistipp für geistliche Reife ist, seid wachsam wie die Erdmännchen. Ja? Der zweite Praxistipp ist dann, steht fest im Glauben. Dazu ist mir kein passendes Tier eingefallen oder habe ich keins gefunden. Aber das Bild von einem Leuchtturm im Sturm. Fest, nicht verwurzelt, aber festgemacht, fest auf dem Fundament. Und jeder Sturm und jede Welle kann dem nichts anhaben. Ihr habt vielleicht noch die Bilder im Kopf von der verheerenden Flut im Ahrtal. Ja, was Wasser für eine unglaubliche Zerstörung anrichten kann und wie gefährlich das ist. Und das ist ja auch das Bild, das hat man gerade in der Lesung gehört, von dem Gleichnis von Jesus mit dem Haus auf dem Felsen, Haus auf dem Sand. Und das Haus auf dem Felsen, wie so ein Leuchtturm, da können die Wassermassen kommen, wie sie wollen, das steht fest. Ja? Und der Punkt, möchte ich nochmal vorlesen, was wir gerade in der Lesung schon hatten, darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Auf Gottes Wort hören und es tun. Das sind die zwei Dinge, die zusammengehören. Nicht nur fromm reden, sondern Gottes Willen im Alltag auch leben und umsetzen. Das zieht sich als roter Faden durch in der ganzen Bibel. Von den Propheten, die sagen, bleibt mir weg mit dem Geplärr eurer Lieder, ja, oder eure Lippen sind mir nah, aber wie lebt ihr und so weiter. Es geht immer darum, nicht nur im Kopf, nicht nur äußerlich, sondern auch tatsächlich im praktischen Leben Gottes Willen umzusetzen. Und das war wieder das Problem von den Korinthern. Ja, die Korinther, die hatten viel Wissen im Kopf, hatten all die tollen Geistesgaben und was und bildeten sich was drauf an, aber im Alltag, was haben sie gemacht? Sie haben sich lieblos verhalten. Sie haben nicht aufeinander gewartet beim Abendmahl oder beim Essen. Sie haben gerichtet, sie haben sich in Grüppchen verteilt und so weiter. Und das unterhöhlt das Fundament von so einem Leuchtturm, das unterhöhlt das Fundament unseres Glaubens, unserer Gemeinde und macht die Gemeinde wackelig. Steht fest im Glauben. Wenn wir das hören, dann denken wir immer, also ich zumindest denke immer als erstes an Rechtgläubigkeit, richtige Lehre, Bibeltreue und so. Das steht auch tatsächlich oft in dem Zusammenhang, dieser Ausdruck. Im Galaterbrief ganz oft, im 2. Thessalonicher braucht Paulus das Wort so. Auch in diesem großartigen Auferstehungskapitel, da bin ich ein bisschen neidisch, dass ich das nicht mitgekriegt habe, als ihr darüber gepredigt habt. So ein tolles Kapitel 15 im ersten Korintherbrief. Da ist sowohl im ersten wie im letzten Brief, da werden ein bisschen andere Vokabeln benutzt, aber da geht es auch um steht fest, seid fest und seid fest gegründet, wenn es um die zentrale Wahrheit der Auferstehung geht. Aber hier an unserer Stelle, denke ich, geht es um mehr als nur die reine Lehre. Auch da hilft jetzt ein Blick auf andere Stellen, wo Paulus dieses Wort gebraucht, zum Beispiel hier in Philipper 1, da heißt es, steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Philipper 1, 27. Oder auch ein bisschen weiter im Philipperbrief, also meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Fällt euch was auf an den Stellen? Da geht es um steht fest, aber nicht in erster Linie haltet fest an der wahren Lehre, das sagt er an anderen Stellen, aber an diesen Stellen, da sagt es, steht fest im Glauben, im Geist, im Herrn und es geht um Einheit. Da war Streit in der Gemeinde, hier auch bei den Philippern und in der Korinther-Gemeinde wissen wir das, dass die sich nach verschiedenen Leitern da in Grüppchen geteilt haben. Da war die Einheit der Gemeinde echt in Gefahr. Und wenn Paulus hier an der Stelle ganz am Schluss nochmal in seiner Zusammenfassung von Standfestigkeit redet, dann geht es sowohl um die richtige Theologie, um die Wahrheit der Auferstehung und diese Dinge, aber auch um Einheit der Gemeinde. Das sind zwei Seiten einer Medaille, die richtige Theologie und das richtige Verhalten. Ja, wie Jesus es im Gleichnis von dem Haus sagt. Paulus sagt an einer anderen Stelle zum Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also das eigene Leben und die richtige Lehre, das gehört zusammen. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen oder sich davon trennen. Die unreifen Korinther jetzt, die haben sich in diesen kindischen Streitereien verloren und haben durch ihre Grüppchenbildung die Einheit der Gemeinde gefährdet und dadurch das Fundament ausgehöhlt. Und deswegen kommt Paulus mit dieser zweiten Ermahnung, jetzt werdet endlich erwachsen und steht fest im Glauben. Die Gemeinde soll einig sein wie so ein Leuchtturm im Sturm. Dritte Ermahnung, seid mutig. Das ist der dritte Praxistipp. Seid mutig, das ist der gleiche Ausdruck, wie es im Alten Testament gebraucht wird, als Josua und das Volk Israel ohne Mose jetzt das verheißene Land einnehmen sollen. Ja? Luther hat da oft gesagt, sei getrost, aber finde ich ein bisschen schwach. Also sei mutig, finde ich, passt da besser. Und dieses Wort, seid mutig, hat außer Mut auch noch die Bedeutung von Reife. Also reif und mutig wie ein erwachsener Mensch, nicht ängstlich und unsicher wie ein kleines Kind. So, da geht es jetzt nicht mehr um die süßen Erdmännchen. Was für ein Tier kommt da bei mutig? Der Löwe. Der Löwe, der König der Tiere. Ja? Der mutige Löwe. Und da spielt Paulus also auch wieder auf die Reife der Gemeinde ein. Seid mutig heißt, seid mutig, wie, seid erwachsen, seid reif. Und ich denke, man muss sich ja immer vorstellen, diese Briefe wurden damals in den Gemeinden vorgelesen und am Stück vorgelesen. Ja, wahrscheinlich, zumindest beim ersten Mal. Und dann, wenn man das alles mal an einem Stück hört, dann kommt denen am Schluss wahrscheinlich das in Erinnerung, was sie vorher gehört haben. Als nämlich diese scheinbar geistlichen Gemeindeglieder von Paulus als kindisch und unreif dargestellt werden. Mutig sein, der Löwe, ja, kann aber auch heißen, einfach mal seine Meinung klar sagen, ja, und eine klare Ansage machen. Und das hat der Paulus ja auch in seinen Briefen ständig getan, auch gerade im Korintherbrief, klare Ansagen, Missstände klar angesprochen. Er war nicht ängstlich, hat sich nicht zurückgehalten, hat sich nicht vor Reaktionen seiner Leser oder Zuhörer gefürchtet. Er stand klar zu dem, was er für richtig erkannt hat. Das ist auch Teil vom Mutigsein. Aber, kleine Warnung an alle Löwen unter euch, die gerne mal eine klare Ansage machen, seid vorsichtig. Der Löwe ist ja in der Bibel Bild für zwei Leute. Ja, der Löwe, hatten wir gerade im ersten Petrusbrief, ist ein Bild für den Satan, aber ist auch der Löwe von Juda, ein Bild für Jesus. Ja? Und der Löwe ist zwar mutig und stark, aber er kann auch verletzen und er kann auch zerstören. Und deswegen ist es wichtig, für die Wahrheit einzustehen, aber bitte in Liebe und Demut, so wie der Löwe von Juda, wie unser Herr Jesus. Und dazu kommen wir aber noch mehr im letzten Praxistipp. Vorher kommt noch der vierte. Die vierte Aufforderung, seid stark. Da habe ich jetzt ein Tier gesucht, was das illustrieren kann, und habe zuerst einen Gorilla gefunden. Aber Gorilla war mir irgendwie zu angeberisch mit seinem Macho-Getrommel und so. Ne? Das muss nicht sein. Was habe ich dann gefunden? Was denkt ihr?
Hä?
Der Mistkäfer. Ja, den fand ich dann nicht so. Der Bär, genau, da habe ich auch dran überlegt. Aber wir kommen aus Asien, uns gefällt der Elefant. Der Elefant ist bärenstark, genau. Der ist unheimlich stark, aber die nutzen, die sind auch sehr intelligent und die nutzen ihre Kraft konstruktiv. Also bei uns in Asien, da werden die Elefanten tatsächlich für Baumstämme zum Waldroden im Dschungel genutzt. Da kommt kein modernes Gerät hin, aber ein Elefant kommt da hin und mit unglaublicher Geschicklichkeit kriegen die dann mit Stoßzähnen und Rüssel und allem Möglichen diese Baumstämme da aus dem Dschungel raus. Mir gefiel das, weil man muss nicht nur stark sein, sondern die Stärke und die Kraft auch noch weise einsetzen. Ja? Und dabei auch ein bisschen feinfühlig sein und geschicklich sein. Sonst ist man halt ein Elefant im Porzellanladen dann. Ne? Also seid stark. Dieser Ausdruck, den gebraucht Lukas auch im Lukas-Evangelium, als er beschreibt, wie Jesus heranwächst. Da hieß es, Jesus wuchs und wurde stark. Das ist der gleiche Ausdruck hier. Also da geht es auch nicht in erster Linie um körperliche Kraft, sondern wieder um Wachstum und Reife. Oder im Epheserbrief schreibt Paulus, wir sollen stark werden am inneren Menschen, Epheser 3,16. Also es geht um innere Stärke, um charakterliche und geistliche Festigkeit. Wir sollen nicht hinter einer frommen Fassade innerlich schwach und wankelmütig sein. Also, seid mutig und seid stark. Interessant, auch das gleiche Wortpaar, gibt es auch im Psalm 31. Seid stark und mutig, alle, die ihr auf den Herrn hofft. Auch ein cooler Vers. Stark und mutig, der gleiche Ausdruck. Vielleicht hat Paulus an den Vers gedacht, als er das geschrieben hat. Aber wer? Alle, die ihr auf den Herrn hofft. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir stark und mutig sind, aber nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir auf den Herrn hoffen. Ja, weil er im Mittelpunkt steht, von ihm kommt unsere Kraft, unser Mut, unser Reifen, unser Wachsen und er ist die Quelle von echter geistlicher Reife. So, jetzt haben wir also 4 Praxistipps für geistliche Reife gekriegt. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark und ich habe sie versucht zu illustrieren mit dem süßen Erdmännchen, wachsam und mit dem festgegründeten Leuchtturm im Sturm, mit dem mutigen Löwen und dem starken Elefanten. Jetzt fehlt aber noch eines, es sind 5 Praxistipps. Der 5. ist, der verbindet die alle miteinander, alles bei euch geschehe in Liebe. Dieser Vers ist ja dieses Jahr auch die Jahreslosung und soweit ich gesehen habe, hat der Marcel im Januar schon darüber gepredigt, über die Jahreslosung. Und auch dieser Vers steht ja jetzt so Jahreslosungen oder überhaupt Losungen, da denkt man ja oft, die haben gar keinen Kontext. Ne? Aber der steht hier sehr, sehr wohl gewählt, auch an dieser Stelle nicht zufällig und isoliert, sondern der knüpft an den ganzen Rest der Bibel an. Dieses alles bei euch geschehe, gibt es noch 2-mal im Korintherbrief, in Kapitel 14 beide Male, alles geschehe zur Erbauung und alles geschehe ehrbar und ordentlich. Und dann alles geschehe in Liebe, da klingelt natürlich bei uns allen 1. Korinther 13, ne, das große hohe Lied der Liebe. Also dass Paulus jetzt hier zum Schluss diese umfassende Aufforderung dann nochmal macht, alles bei euch geschehe in Liebe. Da kam bei den Lesern garantiert 1. Korinther 13 sofort in den Kopf. Alle Geistesgaben, alle Erkenntnis, jedes Opfer, selbst aller Glauben ohne Liebe ist was? Nichts. Niente. Ja? wertlos. Mich erschüttert das jedes Mal, wenn ich das lese. Ich denke jedes Mal, boah, also wie oft, wenn ich ehrlich bin und in mein Herz gucke, wie oft bin ich auf irgendwelche äußerlich sichtbaren Dinge stolz, aber innerlich weiß ich, ich bin lieblos dabei. Und ohne Liebe zählt das alles nichts. Wachsamkeit ohne Liebe, unnütze Anstrengung. Standfester Glaube wie ein Leuchtturm, ohne Liebe, wertlose Heuchelei. Mut und Stärke ohne Liebe ist brutal und herzlos. In Kapitel 8, Vers 1, 1. Korinther, schreibt Paulus, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Also wir haben jetzt die Wahl, entweder lieblose, aufgeblähte Heuchler zu sein oder selbstlos, authentisch, liebevoll und aufbauend. Was unreifer Glaube und Lieblosigkeit für einen enormen Schaden anrichten können, sehen wir leider fast täglich in unserem Dienst in der Gemeinde der Rajas unter den Gläubigen. Das kann eine Gemeinde spalten, hat die Raja-Gemeinde schon lange gespaltet in mehrere Gruppen und wie Krebs von innen her zerfressen. Und wie sehr wünschten wir uns und beten darum, dass die Rajas endlich erwachsen werden und diese Praxistipps tatsächlich auch in ihrem Leben und in ihrer Gemeinde konkret umsetzen. Und wie sieht es bei uns aus? Alles bei euch geschehe in Liebe. Bei den Korinthern bezieht sich das auf die Einheit der Gemeinde beim Verhalten, beim Abendmahl, Umgang mit strittigen Themen, Götzenopferfleisch, alles solche Dinge und vieles mehr. Aber ich denke, auch für uns ist das sehr relevant, diese Praxistipps hier. In jeder Gemeinde, auch in unserer geliebten Seufertstraße hier, haben wir wahrscheinlich noch viel zu lernen, auch an diesen Punkten hier. Und wir müssen uns immer wieder die Fragen stellen, ist unser Verhalten geistlich reif, sind wir liebevoll oder verhalten wir uns kindisch, selbstsüchtig und lieblos wie die Korinther? Der Paulus, der fleht hier die Korinther an, nach diesem langen Brief, bringt das nochmal auf den Punkt. Und auch die Rajas und auch die Seufertstraße, werdet erwachsen. Stellt die aufbauende Liebe über aufblähende Erkenntnis. Und geht auch in kontroversen Dingen liebevoll und respektvoll miteinander um, indem ihr den anderen höher achtet als euch selbst und ihn so aufbaut und nicht runterzieht. Und ganz am Schluss, ich weiß nicht, ob man das noch sieht, da habe ich ein Kreuz dann in die Mitte getan. Darum geht es, dass Jesus im Zentrum ist. Ja? Alles, diese 4 Punkte oder 5 Punkte, alles in Liebe, aber mit Jesus im Zentrum. Dann wird es nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret. Und dann sollte es, dann wird es mit seiner Hilfe möglich sein, geistlich reif und liebevoll in allen Dingen miteinander unterwegs zu sein. Das wünsche ich mir für uns, für unsere Rajas und auch für die Seufertstraße. Amen.